Deine Riss. Jeden Morgen konnte die Königin von ihren westlichen Befestigungsmauern aus die Segel in der Sklavenbucht zählen. Heute waren es 25, einige davon jedoch in sehr weiter Entfernung, deshalb konnte sie nicht sicher sein. Manchmal entging ihr eines oder sie zählte eines doppelt. Was spielte schon für eine Rolle? Ein Würger braucht nur 10 Finger. Der Handel war vollständig zum Erliegen gekommen und ihre Fischer wagten sich nicht mehr in die Bucht hinaus. Die mutigsten warfen immer noch ein paar Leinen in den Fluss, doch selbst das war gefährlich. Die meisten drängten sich unter Mirens Mauern aus vielfarbigen Ziegeln zusammen. In der Bucht lagen auch Schiffe aus Miren, Kriegsschiffe und Handelsgaleeren, deren Kapitäne hinausgefahren waren, als Danis Heer die Stadt belagerte und die nun zurückgekehrt waren, um die Flotten aus Quart, Tholos und Neugis zu unterstützen. Die Ratschläge ihres Admirals hatten sich mehr als nutzlos erwiesen.
»Zeigt ihnen eure Drachen«, sagte Grolio. »Die Junkischen sollen das Feuer schmecken, dann wird der Handel wieder in Schwung kommen.«
»Diese Schiffe halten uns im Würgegriff, und alles, was meinem Admiral einfällt, ist von Drachen zu reden«, erwiderte Dani. »Ihr seid doch mein Admiral, oder etwa nicht?«
»Ein Admiral ohne Schiffe.«
»Baut Schiffe!«
»Kriegsschiffe kann man nicht aus Ziegeln bauen. Die Sklavenhändler haben jeden Baum in einem Umkreis von 50 Meilen verbrannt.«
»Dann reitet 60 Meilen. Ich gebe euch Wagen, Arbeiter, Maultiere, was immer ihr braucht.«
»Ich bin Seemann, kein Schiffsbauer. Ich wurde geschickt, um euer Gnaden nach Pentos zurückzubringen. Stattdessen habt ihr uns hierher geführt und meine Saduleon in Stücke gebrochen, um ein paar Nägel und Balken zu bekommen. Ein Schiff wie sie bekomme ich kein zweites Mal. Vielleicht sehe ich auch meine Heimat nie wieder und auch mein altes Weib nicht. Ich war es nicht, der die Schiffe abgelehnt hat, die dieser Daxos angeboten hat. Mit Fischerbooten kann ich gegen die Quartänen nicht kämpfen.«
Seine Verbitterung gefiel ihr nicht, und sie überlegte sogar, ob der grauhaarige Pentosi vielleicht der dritte ihrer Verräter sein könnte.
»Nein, er ist nur ein alter Mann, der fern von zu Hause an Heimweh leidet.«
»Es muss doch etwas geben, das wir tun können.«
»Ja, und ich habe es euch gesagt. Diese Schiffe sind aus Tau und Pech und Leinentuch gemacht, aus Kohorkiefer und Teak, aus Sotorios, aus alter Eiche, aus Groß-Norvos, aus Eibe und Esche und Fichte. Holz, euer Gnaden, Holz brennt. Die Drachen...«
»Ich möchte nichts mehr über meine Drachen hören. Geht, geht und betet zu den Göttern der Pentosi, dass sie einen Sturm schicken, der unsere Feinde versenkt.«
»Kein Seemann betet um Stürme, euer Gnaden.«
»Ich bin es leid, von euch nur zu hören, was ihr nicht tut. Hinaus!«
Sir Barristan blieb.
»Derzeit sind unsere Speicher noch gut gefüllt«, erinnerte er sie, »und euer Gnaden hat Bohnen und Weintrauben und Weizen pflanzen lassen. Eure Dothraki haben die Sklavenhändler aus den Bergen vertrieben und ihren Sklaven die Ketten abgenommen. Sie bebauen jetzt ebenfalls das Land und werden ihre Ernte nach Miren zum Markt bringen. Und ihr habt Lazar zum Freund.«
»Diese Freundschaft hat Dario für mich gewonnen, ob sie uns nun nützt oder nicht.«
»Die Lämmermenschen. Ich wünschte, Lämmer hätten Zähne.«
»Dann wären die Wölfe bestimmt vorsichtiger.«
Darüber musste sie lachen. »Wie geht es euren Weisen, Sir?«
Der alte Ritter lächelte.
»Gut, euer Gnaden. Wie freundlich von euch, sich nach ihnen zu erkundigen.«
Die Jungen waren sein ganzer Stolz.
4 oder 5 haben das Zeug zum Ritter, vielleicht sogar ein ganzes Dutzend.«
»Einer wäre genug, wenn er nur so treu ist wie ihr.«
Der Tag würde kommen, an dem sie jeden Ritter gebrauchen konnte.
»Werden Sie für mich justieren? Das würde mir gefallen.«
Viserys hatte ihr Geschichten über die Turniere erzählt, die er in den 7 Königslanden gesehen hatte, aber Dani hatte noch nie bei einem Tjost zugeschaut.
»Noch sind Sie nicht bereit, Euer Gnaden. Wenn Sie soweit sind, werden Sie mit Freuden Ihre Tapferkeit beweisen. Hoffentlich ist es bald soweit.«
Sie hätte ihren guten Ritter auf die Wange geküsst, doch genau in diesem Augenblick erschien Miss Handai im Türbogen.
»Miss Handai? Euer Gnaden, Skahatz bittet um eine Audienz.«
»Schick ihn herauf!« Der Schurschädel wurde von zweien seiner Messingtiere begleitet, einer mit einer Falken- und einem mit einer Schakalmaske. Hinter dem Messing waren nur ihre Augen zu sehen.
»O Strahlende! Hitzda wurde gestern Abend gesehen, wie er die Pyramide von Zack betrat. Er kam erst lange nach Einbruch der Dunkelheit wieder heraus.«
»Wie viele Pyramiden hat er besucht?« fragte Dani.
11.
»Und wie viel Zeit ist seit dem letzten Mord vergangen?«
26 Tage.«
Die Augen des Schurschädels funkelten vor Zorn. Es war sein Einfall gewesen, ihren Verlobten von den Messingtieren verfolgen und beobachten zu lassen.
»Bisher hat Hitzda sein Versprechen also gehalten.«
»Wie?« »Die Söhne der Harpier haben die Messer niedergelegt, aber warum?« »Weil der edle Hitzda sie so nett darum gebeten hat?« »Er ist einer von ihnen, sage ich euch. Deshalb gehorchen sie ihm. Vielleicht ist er selbst die Harpie.«
»Falls es eine Harpie gibt.« Skahatz war davon überzeugt, dass die Söhne der Harpie in Meren einen hochgeborenen Oberherrn hatten, einen geheimen General, der ein Heer von Schatten befehligte. Dani teilte diese Meinung nicht. Die Messingtiere hatten Dutzende Söhne der Harpie erwischt, und wer die Gefangennahme überlebte, hatte während des scharfen Verhörs Namen preisgegeben. Zu viele Namen, schien es ihr. Es wäre ein schöner Gedanke anzunehmen, dass all diese Toten einem einzigen Feind anzukreiden wären, den man vielleicht erwischen und hinrichten könnte, aber die Wahrheit sah wahrscheinlich anders aus.
»Meine Feinde sind Legionen.«
»Hitzda zu Lorak ist ein Mann von großer Überredungskunst und mit vielen Freunden, und er ist reich. Vielleicht hat er den Frieden für uns mit Gold erkauft oder die anderen Hochgeborenen überzeugt, dass die Heirat mit mir sich auch zu ihren Gunsten auswirken wird.«
»Falls er nicht selbst die Harpie ist, kennt er sie jedenfalls. Ich kann die Wahrheit leicht herausfinden. Erlaubt mir nur, Hitzda zu verhören, und ich bringe euch ein Geständnis.«
»Nein«, sagte sie, »ich vertraue diesen Geständnissen nicht. Ihr habt mir schon zu viele gebracht, und alle waren wertlos.«
»O Strahlende, nein, hab ich gesagt!«
Der Schurschädel schaute finster drein, und sein hässliches Gesicht wurde noch hässlicher.
»Ein Fehler! Der große Herr Hitzda hält euch zum Narren, Euer Erhabenheit! Wollt ihr eine Schlange in eurem Bett?«
»Ich will Dario in meinem Bett, aber ich habe ihn fortgeschickt zu eurem Wohl und zum Wohl der Euren.«
»Ihr dürft Hitzda zu Lorak weiterhin beobachten. Doch ihm darf kein Leid geschehen. Habt ihr das verstanden?«
»Ich bin nicht taub, Euer Herrlichkeit. Ich werde gehorchen.«
Skahatz holte eine Pergamentrolle aus dem Ärmel.
»Euer Erhabenheit, ihr solltet euch dies anschauen. Eine Liste aller mirenischen Schiffe in der Blockade, aufgeführt mitsamt ihren Kapitänen. Allesamt große Herren.«
Dani las die Rolle. Alle Herrscherfamilien aus Meren wurden genannt. Hatzka, Merek, Quatza, Zack, Razda, Gazen, Pal, sogar Retznack und Lorak.
»Was soll ich mit einer Liste von Namen anstellen?«
»Jeder Mann auf dieser Liste hat Verwandte in der Stadt, Söhne und Brüder, Frauen und Töchter, Mütter und Väter. Lasst sie von meinen Messingtieren ergreifen. Ihr Leben wird euch diese Schiffe zurückkaufen.«
»Wenn ich die Messingtiere in die Pyramiden schicke, bedeutete das offenen Krieg in der Stadt. Ich muss Hitzda vertrauen und auf Frieden hoffen.«
Dani hielt das Pergament über eine Kerze und schaute zu, wie die Namen in Flammen aufgingen, während Skahatz sie düster anstarrte. Anschließend sagte Sir Barristan, dass ihr Bruder Raegar stolz auf sie gewesen wäre. Dani erinnerte sich an etwas, dass Ser Jorah ihr in Astapor gesagt hatte. »Raegar hat tapfer gefochten. Raegar hat edel gefochten. Raegar hat ehrenhaft gefochten. und Rhaegar ist gefallen. Als sie in die violette Marmorhalle hinabstieg, fand sie sie fast leer vor.
»Gibt es heute keine Bittsteller?«
fragte Dani Reznak Moreznak. »Er sucht niemand um Gerechtigkeit oder Silber für ein Schaf?«
»Nein, Euer Erhabenheit, die Stadt fürchtet sich.«
»Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten.«
Aber es gab vieles, sehr vieles zu fürchten, wie sie an diesem Abend erfahren sollte. Während ihre jungen Geiseln Miklatz und Ketzmyr ihr ein schlichtes Abendessen aus Herbstgemüse und Ingwersuppe auftrugen, kam Iri zu ihr und teilte ihr mit, dass Galazza Galare zusammen mit 3 blauen Grazien aus dem Tempel gekommen sei.
»Grauer Wurm ist ebenfalls da, Khaleesi. Sie bitten dringend darum, mit euch sprechen zu dürfen.«
»Führe sie in die Halle und ruf Reznak und Skahats.
Hat die grüne Grazie gesagt, was sie zu mir führt?«
»Astapor«,
sagte Iri. Grauer Wurm begann mit dem Bericht. »Er kam aus dem Morgennebel, ein sterbender Reiter auf einem fahlen Pferd. Seine Stute taumelte, als sie ans Stadttor kam, und ihre Flanken waren rosa, von mit Schaum vermischtem Blut. Ihre Augen waren vor Angst so weit, dass man das Weiße darin sah. Der Reiter rief, »Sie brennt, sie brennt!« Dann fiel er aus dem Sattel. Dieser hier wurde geholt, und er befahl, den Reiter zu den blauen Grazien bringen zu lassen. Als eure Diener ihn in die Stadt trugen, rief er wieder, »Sie brennt!« Unter seiner Toka war er ein Skelett, nur Knochen und fieberheiße Haut.
Von hier an berichtete eine der blauen Grazien weiter. »Die Unbefleckten haben diesen Mann in den Tempel gebracht, wo wir ihn auszogen und in kühlem Wasser badeten. Seine Kleidung war schmutzig, und in seiner Seite entdeckten meine Schwestern einen halben Pfeil. Zwar hatte der Mann den Schaft abgebrochen, doch die Spitze steckte noch im Fleisch, und die Wunde war brandig geworden und hatte den Körper vergiftet. Binnen einer Stunde war er gestorben, und er rief immer noch, dass sie brennt.«
»Sie brennt?« wiederholte Daenerys. »Wer ist sie?«
»Astapor, o Strahlende«, sagte eine der anderen blauen Grazien, »einmal hat er es gesagt. Er sagte, Astapor brennt.«
»Vielleicht hat er nur im Fieberwahn geredet.«
»O Strahlende, ihr sprecht weise«, sagte Galazza Galare, »doch Ezzara sah noch etwas anderes.«
Die blaue Grazie faltete die Hände.
»Meine Königin«, murmelte sie, »sein Fieber stammte nicht von der Pfeilwunde. Er hat sich selbst beschmutzt, nicht nur einmal, sondern sehr oft. Die Flecken reichten bis zu den Knien, und in dem Kot war getrocknetes Blut zu erkennen.«
»Sein Pferd hat geblutet«, hat Grauer Wurm gesagt.
»Das ist wahr, Euer Gnaden«, bestätigte der Eunuch. »Die Stute war blutig von den Sporen.«
»Das mag sein, o Strahlende«, sagte Ezzara, »aber dieses Blut war mit seinem Stuhl vermischt. Es fand sich auch in seiner Unterwäsche.«
»Er hat aus den Eingeweiden geblutet«, sagte Galazza Galare.
»Wir können nicht sicher sein«, meinte Ezzara, »aber vielleicht hat Meren mehr zu fürchten als die Speere der Junkai.«
»Wir müssen beten«, sagte die grüne Grazie. »Die Götter haben uns diesen Mann geschickt. Er kam als ein Vorbote. Er kam als ein Zeichen.«
»Ein Zeichen wofür?« fragte Dani.
»Als Zeichen für Zorn und Zerstörung.«
Das wollte sie nicht glauben.
»Er war nur ein Mann, ein kranker Mann mit einem Pfeil im Bein. Ein Pferd hat ihn hergebracht, kein Gott.«
»Eine fahle Mähre.«
Unvermittelt stand Dani auf.
»Ich danke euch für euren Rat und für alles, was ihr für diesen armen Mann getan habt.«
Die grüne Grazie küsste Danis Finger, ehe sie ging.
»Wir werden für Astapor beten.«
»Und für mich. Oh, betet für mich, grüne Grazie.«
Wenn Astapor gefallen war, hinderte Junkai nichts mehr daran, gen Norden zu ziehen.
Sie wandte sich an Sir Barristan. »Schickt Boten in die Berge, die meine Blutreiter suchen sollen, und ruft den braunen Ben und die Zweitgeborenen zurück.«
»Und die Sturmkrähen, euer Gnaden?«
»Dario.« »Ja, ja.« Gerade vor 3 Nächten hatte sie geträumt, Dario läge tot am Straßenrand und starrte mit leerem Blick zum Himmel, während sich die Krähen um seine Leiche stritten. In anderen Nächten warf sie sich rastlos von einer Seite zur anderen und stellte sich vor, dass er sie verraten würde, so wie er damals die anderen Hauptleute der Sturmkrähen verraten hatte. »Er hat mir ihre Köpfe gebracht.« Wenn er seine Kompanie nun nach Yunkai zurückgeführt und sie für einen Topf voll Gold verkauft hatte, das würde er nicht tun, oder? Auch die Sturmkrähen. Schickt auch zu ihnen sofort Reiter. Die Zweitgeborenen kehrten als Erste zurück, 8 Tage nachdem die Königin ihre Boten ausgeschickt hatte. Als ihr Sir Barristan mitteilte, ihr Hauptmann wolle sie sprechen, dachte sie zunächst, es müsste Dario sein, und ihr Herz machte einen Sprung, doch der Hauptmann, den er meinte, war der braune Ben Pflum. Der braune Ben hatte ein rissiges, wettergegerbtes Gesicht in der Farbe von altem Teakholz, weißes Haar und Fältchen in den Augenwinkeln. Dani freute sich so sehr über den Anblick seines ledrigen braunen Gesichts, dass sie ihn umarmte. Seine Augen funkelten vor Belustigung.
»Ich habe gehört, eure Gnaden wolle sich ein Gemahl nehmen«, sagte er, »aber niemand hat mir gesagt, dass ich der Glückliche wäre.«
Sie lachten beide, während Reznak der Atem stockte, doch wurden sie wieder ernst, als der braune Ben sagte,
»Wir haben 3 Astapori gefangen. Euer Erhabenheit sollte sich lieber anhören, was sie zu sagen haben.
Bringt sie her!« Daenerys empfing sie in der Pracht ihrer Halle, wo hohe Kerzen inmitten ihrer Marmorsäulen brannten. Als sie sah, wie ausgehungert die Astapori waren, ließ sie sofort Essen auftragen. Diese 3 waren die Überreste eines Dutzends, das zusammen aus der roten Stadt aufgebrochen war. Ein Maurer, eine Weberin und ein Schuster. »Was ist mit den anderen geschehen?« wollte die Königin wissen.
»Ermordet!« erzählte der Schuster. »Söldner der Yunkai streifen nördlich von Astapor durch die Berge und jagen alle, die vor den Flammen fliehen.«
»Ist die Stadt also gefallen? Ihre Mauern waren dick.«
»Das ist wohl wahr«, sagte der Maurer, ein gebeugter Mann mit feuchten Augen. »Aber sie waren alt und bröckelten längst.«
Die Weberin hob den Kopf.
»Jeden Tag haben wir uns gegenseitig Mut gemacht, dass die Drachenkönigin zurückkommen würde.«
Die Frau hatte dünne Lippen und trübe, tote Augen, die sie aus einem verkniffenen, schmalen Gesicht anblickten.
»Kleon hat nach euch geschickt, und das hieß, ihr würdet kommen.«
»Er hat nach mir geschickt«, dachte Dani. »So viel immerhin entspricht der Wahrheit.«
»Vor unseren Mauern haben die Yunkai unsere Ernte gegessen und unsere Herden geschlachtet«, fuhr der Schuster fort. »Hinter den Mauern verhungerten wir. Wir aßen Katzen und Ratten und Leder. Eine Pferdehaut war ein Festmahl. König Schlitzer und Königin Hure warfen sich gegenseitig vor, das Fleisch der Gefallenen zu essen. Männer und Frauen versammelten sich im Geheimen und zogen Lose und verzehrten das Fleisch desjenigen, der den schwarzen Stein bekam. Die Pyramide von Naklotz wurde von jenen geplündert und in Brand gesetzt, die behaupteten, Kratznys Mo Naklotz trüge die Schuld an unserem Elend.«
»Andere gaben Daenerys die Schuld«, sagte die Weberin, »aber die meisten von uns haben euch immer noch geliebt. Sie ist auf dem Weg hierher, sagten wir zueinander, sie kommt an der Spitze eines großen Heeres und bringt Essen für alle.«
»Ich kann mein eigenes Volk kaum ernähren. Wenn ich nach Astapor marschiert wäre, hätte ich Meren verloren.« Nun berichtete der Schuster, wie die Leiche des Metzgerkönigs ausgegraben und in eine Kupferrüstung gesteckt worden war, nachdem die grüne Grazie von Astapor einen Traum gehabt hatte, dass er sie von den Yunkai befreien würde. Stinkend und in Rüstung wurde die Leiche von Kleon dem Großen auf den Rücken eines ausgehungerten Pferdes gebunden
um die Reste seiner neuen Unbefleckten bei einem Ausfall anzuführen. Sie ritten mitten in die eisernen Zähne einer Legion aus Neugies und wurden bis zum letzten Mann niedergemacht.
Danach fehlte man die grüne Grazie auf dem Platz der Strafe und ließ sie zum Sterben zurück. In der Pyramide von Ulhor nahmen die Überlebenden ein großes Festmahl zu sich, welches die halbe Nacht dauerte, und sie spülten das Essen mit vergiftetem Wein hinunter, so daß am nächsten Morgen niemand mehr aufwachen mußte. Kurz darauf brach die Krankheit aus, die rote Ruhe, die drei von vier Menschen tötete, bis die Sterbenden verrückt wurden, am Haupttor einen Aufstand veranstalteten und die Wachen töteten.
Der alte Maurer warf ein:
»Nein, es waren Gesunde, die der Ruhe entkommen wollten.«
»Spielt das eine Rolle?«
fragte der Schuster.
»Die Wachen wurden vertrieben, die Tore geöffnet. Die Legionen von Neugies strömten nach Astapor herein, ihnen folgten die Junkai und die Söldner auf ihren Pferden. Die Königin Hure starb im Kampf gegen die Eindringlinge mit einem Fluch auf den Lippen. König Schlitzer hat sich ergeben und wurde in eine Kampfarena geworfen, wo er von einem Rudel ausgehungerter Hunde zerfleischt wurde.«
»Selbst da sagten manche noch, ihr würdet kommen«,
meinte die Weberin.
»Sie haben geschworen, euch auf einem Drachen gesehen zu haben, wie ihr hoch über die Lager der Junkai hinwegflogt. Jeden Tag haben wir nach euch Ausschau gehalten.«
»Ich konnte nicht kommen«, dachte die Königin. »Ich habe es nicht gewagt.«
»Und als die Stadt gefallen war«, erkundigte sich Skahatz, »was geschah dann?«
»Die Metzelei begann. Der Tempel der Grazien war voller Kranker, die gekommen waren, um die Götter um Heilung anzuflehen. Die Legionen verrammelten die Türen und zündeten den Tempel mit Fackeln an. Innerhalb einer Stunde brannte es an allen Ecken der Stadt. Bald hatten sich die einzelnen Brände miteinander vereint. Durch die Straßen lief eine Menschenmenge, mal in diese und mal in jene Richtung, und floh vor dem Feuer, aber es gab keinen drinnen. Die Junkai versperrten die Tore.«
»Dennoch gelang euch die Flucht?« sagte der Schurschädel. »Wie das?«
Der alte Mann antwortete:
»Ich bin Maurer von Beruf, wie schon mein Vater und dessen Vater vor mir. Mein Großvater hat unser Haus an die Stadtmauer gebaut. Es war leicht, jede Nacht ein paar Ziegel zu lockern. Als ich meinen Freunden davon erzählte, halfen sie mir, den Tunnel so zu verstreben, dass er nicht einstürzte. Wir waren uns alle einig, dass es von Vorteil sein könnte, einen eigenen Fluchtweg zu haben.«
»Ich habe einen Rat eingesetzt, der euch regieren sollte«, dachte Dani. »Einen Heiler, einen Gelehrten und einen Priester.« Sie erinnerte sich noch daran, wie sie die rote Stadt zum ersten Mal gesehen hatte, erinnerte sich an den Staub und die Trockenheit hinter den roten Ziegelmauern, an die grausamen Träume der Stadt, die doch so lebendig gewesen waren. Im Wurm gab es Inseln, auf denen sich Liebespaare küssten, aber auf dem Platz der Strafe zogen sie Menschen die Haut in Streifen vom Leibe und ließen sie entblößt für die Fliegen hängen.
»Es ist gut, dass ihr hergekommen seid«, sagte sie zu den Astapori. »In Myreen seid ihr sicher.«
Der Schuster dankte ihr dafür, der alte Maurer küßte ihr die Füße, nur die Weberin starrte sie aus steinharten Augen an. »Sie weiß, dass ich lüge«, dachte die Königin. »Sie weiß, dass ich nicht für ihre Sicherheit sorgen kann. Astapor brennt, und als nächstes ist Myreen an der Reihe.«
»Es kommen noch mehr«,
verkündete der braune Ben, als die Astapori hinausgeführt worden waren.
»Diese drei hatten Pferde. Die meisten sind zu Fuß unterwegs.«
»Wie viele?«
fragte Retznack. Der braune Ben zuckte mit den Schultern.
»Hunderte, Tausende. Manche sind krank, manche verbrannt, manche verwundet. Die Katzen und die Verwehten mit Lanzen und Peitschen schwärmen durch die Berge, treiben sie nach Norden und töten die Nachzügler.«
»Mäuler auf Füßen. Und krank, sagt ihr?«
Retznack rang die Hände.
»Euer Erhabenheit, ihr dürft sie nicht in die Stadt lassen.«
Das würde ich auch nicht tun, stimmte der braune Ben Flum zu. Ich bin kein Maester, wohl wahr, aber ich kann einen schlechten Apfel von einem guten unterscheiden.
Das sind aber keine Äpfel, Ben, sagte Dani. Es sind Männer und Frauen, die krank und hungrig und verängstigt sind.
Meine Kinder.
Ich hätte nach Astapor ziehen sollen.
Euer Gnaden hätte sie nicht retten können, sagte Sir Barristan. Ihr habt König Cleon vor diesem Krieg mit Junkai gewarnt. Der Mann war ein Narr, und seine Hände waren rot von Blut.
Sind denn meine Hände sauberer?
Sie erinnerte sich an das, was Dario gesagt hatte, dass alle Könige entweder Metzger oder Fleisch wären. Cleon war der Feind unseres Feindes. Hätten wir uns an den Hörnern von Hazard zu ihm gesellt, hätten wir die Junkai vielleicht zwischen uns aufreiben können.
Der Schurschädel war da anderer Meinung.
Wenn ihr die Unbefleckten nach Hazard geführt hättet, wären die Söhne der Harpie...
Ich weiß, ich weiß! Es ist wieder wie bei Eroe.
Der braune Ben Flum war verwirrt.
Wer ist Eroe?
Ein Mädchen, das ich vor Vergewaltigung und Folter gerettet zu haben glaubte. Aber am Ende habe ich für sie alles nur noch schlimmer gemacht. Und in Astapor habe ich 10.000 Eroes zurückgelassen.
Euer Gnaden konnte nicht wissen.
Ich bin die Königin. Ich hätte es wissen müssen.
Was geschehen ist, ist geschehen, sagte Retznack Moretznack. Euer Erhabenheit, ich bitte euch, nehmt den edlen Hitz da sofort zu eurem König. Er kann mit den weisen Herren sprechen und Frieden für uns schließen.
Zu welchen Bedingungen?
Hütet euch vor dem parfümierten Sehneschall, hatte Qualte gesagt.
Die maskierte Frau hatte ihr die Ankunft der fahlen Meere vorhergesagt, aber hatte sie auch recht, was den edlen Retznack betraf?
»Vielleicht bin ich ja noch ein junges Mädchen, das wenig vom Krieg versteht, aber ich bin kein Lamm, das blökend in die Höhle der Harpier läuft. Ich habe immer noch meine Unbefleckten. Ich habe die Sturmkrähen und die Zweitgeborenen. Ich habe 3 Kompanien aus Befreiten.«
»Sie und die Drachen«, grinste der braune Ben Flum.
»In der Grube, in Kilten«, jammerte Retznack Moretznack. »Was nutzen Drachen, die sich nicht beherrschen lassen?« Sogar die Unbefleckten bekommen Angst, wenn sie die Türen öffnen müssen, um sie zu füttern.
»Was denn? Vor den Schoßtieren unserer Königin?«
Der braune Ben kniff vergnügt die Augen zusammen. Der graue Hauptmann der Zweitgeborenen war ein Geschöpf der freien Kompanien, ein Mischling, in dessen Adern das Blut eines Dutzends verschiedener Völker floss. Aber er hatte die Drachen stets gern gemocht, und sie ihn ebenso.
»Schoßtiere?« kreischte Retznack. »Ungeheuer, Ungeheuer, die Kinder fressen, wir können nicht...«
»Ruhe!« verlangte Daenerys. »Darüber werden wir nicht sprechen.«
Retznack wich vor ihr zurück und zuckte zusammen angesichts der Wut, die in ihrer Stimme mitschwang.
»Verzeiht mir, Euer Herrlichkeit, ich wollte nicht...«
Der braune Ben Flum fiel ihm ins Wort.
»Euer Gnaden, die Junkischen haben 3 freie Kompanien gegen unsere 2.« Und es heißt, sie hätten Gesandte nach Volantis geschickt, um auch noch die Goldene Kompanie anzuwerben. Diese Bastarde bringen 10.000 Mann ins Feld. Junkai hat zudem 4 Giskari-Legionen, vielleicht sogar mehr. Und ich habe Gerüchte gehört, sie hätten Reiter ins Dothrakische Meer geschickt, um vielleicht ein großes Kalasar gegen uns aufzuhetzen. Wir brauchen die Drachen, so wie ich die Sache sehe.
Dani seufzte. »Es tut mir leid, Ben, ich wage es nicht, die Drachen loszulassen.« Das war nicht die Antwort, die er hören wollte, wie ihr nicht entging. Flum kratzte sich hinter dem gesprenkelten Bart.
»Wenn wir keine Drachen haben, die wir in die Waagschale werfen können, dann sollten wir von hier verschwinden, ehe diese junkischen Bastarde uns in die Zange nehmen. Aber zuerst sollten wir die Sklavenhändler dafür zahlen lassen, dass sie uns von hinten sehen.« Sie bezahlen schließlich auch die Karls, damit sie ihre Städte in Frieden lassen. Warum also nicht uns? Verkaufen wir ihnen Meereen zurück und ziehen mit Wagen voller Gold und Edelsteine nach Westen.
Ich soll Meereen plündern und fliehen? Nein, das werde ich nicht tun. Grauer Wurm, sind meine Befreiten zum Kampf bereit?
Der Eunuch verschränkte die Arme vor der Brust.
Sie sind keine Unbefleckten,
aber sie werden euch auch keine Schande bereiten. Dieser hier schwört darauf bei Speer und Schwert, euer Erhabenheit.«
»Gut, das ist gut.« Daenerys blickte in die Gesichter der Männer um sie herum. Der Schur Schädel mit seinem finsteren Blick, Ser Barristan mit seinem faltigen Gesicht und den traurigen blauen Augen, Retznack Moretznack bleich und schwitzend, der braune Ben, weißes Haar, grauer Bart, zäh wie altes Leder, grauer Wurm mit glatten Wangen, unerschütterlich, ausdruckslos. »Dario sollte hier sein und meine Blutreiter«, dachte sie. »Wenn es zur Schlacht kommt, sollte das Blut von meinem Blut bei mir sein.«
Auch Ser Jorah Mormont vermisste sie.
»Er hat mich belogen, hat mich ausspioniert. Aber er hat mich auch geliebt, und er hat mir stets weisen Rat gegeben.«
»Ich habe die Yunkai schon einmal geschlagen, und ich werde sie wieder besiegen. Doch wo und wie?«
»Ihr meint, ihr wollt ins Feld ziehen?«
In der Stimme des Schurschädels schwang Ungläubigkeit mit.
»Es wäre eine große Torheit. Unsere Mauern sind höher und dicker als die Mauern von Astapor, und unsere Verteidiger sind tapferer. Die Yunkai werden diese Stadt nicht so leicht einnehmen.«
Ser Barristan war anderer Meinung.
»Ich glaube, wir sollten ihnen nicht gestatten, uns zu belagern. Ihr Heer ist bestenfalls ein Flickenteppich. Diese Sklavenhändler sind keine Soldaten. Wenn wir sie überrumpeln könnten...«
»Das ist sehr unwahrscheinlich«, erwiderte der Schurschädel.
»Die Yunkai haben viele Freunde in der Stadt. Sie werden von unseren Plänen erfahren.«
»Wie groß ist unser Heer?« fragte Dani.
»Nicht groß genug. Ich bitte um eure königliche Verzeihung«, sagte der braune Ben Flum. »Was hat Naharis zu all dem zu sagen? Wenn wir uns auf eine solche Schlacht einlassen wollen, brauchen wir seine Sturmkrähen.«
»Dario ist immer noch unterwegs.«
»Oh Götter, was habe ich getan? Habe ich ihn in den Tod geschickt?«
»Ben, ich brauche eure Zweitgeborenen, damit sie den Feind auskundschaften, wo sie stehen, wie schnell sie vorrücken, wie viele Männer sie haben und wie sie aufgestellt sind.«
»Wir brauchen Vorräte. Und außerdem frische Pferde.«
»Gewiss. Ser Barristan wird sich darum kümmern.«
Der braune Ben kratzte sich am Kinn.
»Vielleicht könnten wir einige von ihnen überzeugen, die Seiten zu wechseln. Wenn euer Gnaden vielleicht das ein oder andere Säckchen mit Gold und Edelsteinen übrig hätte, nur damit ihre Hauptleute auf den Geschmack kommen. Nun ja, wer weiß.«
»Sie bestechen? Warum nicht?« sagte Dani. Dergleichen geschah häufig bei den freien Kompanien der umstrittenen Lande, wie sie wusste. »Ja, sehr gut. Retznack, kümmert euch darum. Nachdem die Zweitgeborenen hinausgeritten sind, schließt die Tore und verdoppelt die Wachen auf den Mauern.«
»So wird es geschehen, Euer Herrlichkeit«, sagte Retznack Moretznack. »Was sollen wir mit diesen Astapori tun?« »Meine Kinder,
sie kommen her, weil sie Hilfe brauchen, weil sie Schutz und Beistand suchen. Wir können uns nicht von ihnen abwenden.«
Ser Barristan runzelte die Stirn.
»Euer Gnaden, ich habe schon gesehen, wie die Rote Ruhe ganze Armeen vernichtet hat, wenn man zuließ, dass sie sich ungehindert ausbreitete. Der Seneschall hat recht. Wir dürfen die Astapori nicht nach Meereen hereinlassen.«
Dani blickte ihn hilflos an. Glücklicherweise weinten Drachen nicht.
»Wie ihr sagt, wir lassen sie vor den Mauern warten, bis dieser Fluch seinen Lauf genommen hat. Errichtet am Fluss ein Lager für sie, westlich der Stadt. Wir schicken ihnen so viel Vorräte, wie wir erübrigen können. Vielleicht können wir die Gesunden von den Kranken trennen.«
Alle sahen sie an.
»Muss ich es erst zweimal sagen? Geht und tut, was ich befohlen habe.«
Dann erhob sie sich, rauschte am braunen Ben vorbei und stieg die Treppe zur süßen Einsamkeit ihrer Terrasse hinauf. Über 500 Meilen trennten Meereen von Astapor. Dennoch wirkte der Himmel im Südwesten dunkler und dunstig, wie vom Rauch der roten Stadt verhangen. »Aus Ziegel und Blut ist Astapor erbaut, und aus Ziegel und Blut ist auch sein Volk.« Ihr ging das alte Gedicht durch den Kopf. »Aus Asche und Knochen besteht Astapor, und aus Asche und Knochen auch sein Volk.«
Sie versuchte, sich Eroes Gesicht vorzustellen, aber die Züge des toten Mädchens lösten sich in Rauch auf. Als Daenerys sich schließlich umwandte, stand Ser Barristan bei ihr und hatte wegen der Abendkühle den weißen Mantel angelegt.
»Können wir Ihnen einen ordentlichen Kampf liefern?« fragte sie ihn.
»Männer können immer kämpfen, Euer Gnaden. Fragt lieber, ob wir gewinnen können. Sterben ist leicht, siegen hingegen schwer. Eure Befreiten sind halb ausgebildet und haben noch keine Schlachten geschlagen. Eure Söldner haben einst euren Feinden gedient. Und ein Mann, der einmal zum Feind übergelaufen ist, hat wenig Skrupel, es wieder zu tun. Ihr habt zwei Drachen, die ihr nicht beherrschen könnt, und einen dritten, der vielleicht schon für euch verloren ist. Jenseits dieser Mauern habt ihr nur bei den Lazaren Freunde, und die haben wenig für den Krieg übrig.
Immerhin sind meine Mauern stark.
Nicht stärker als zu dem Zeitpunkt, als wir selbst davor standen. Und die Söhne der Harpie sind mit uns im Inneren der Mauern. Desgleichen die großen Herren, und zwar sowohl jene, die ihr nicht getötet habt, als auch die Söhne derjenigen, die ihr habt töten lassen.
»Ich weiß«, die Königin seufzte.
»Welchen Rat gebt ihr mir, Sir?« »Sucht die Schlacht«, sagte Ser Barristan. »Meereen ist übervölkert und voller hungriger Mäuler, und ihr habt hier zu viele Feinde. Einer Belagerung könnten wir nicht lange standhalten, fürchte ich. Lasst mich gegen den Feind ziehen, wenn er nach Norden kommt, auf einem Feld, das ich mir selbst aussuche.«
»Gegen den Feind ziehen«, wiederholte sie, »mit den Befreiten, die, wie ihr sagt, halb ausgebildet sind und noch keine Schlacht geschlagen haben.«
»Jeder zieht irgendwann zum ersten Mal in die Schlacht, Euer Gnaden. Die Unbefleckten werden ihnen Halt geben, wenn ich 500 Ritter hätte.«
»Oder 5. Und wenn ich euch die Unbefleckten gebe, habe ich außer den Messingtieren niemanden mehr, der Meereen hält.«
Als Ser Barristan dagegen nichts vorzubringen hatte, schloss Dany die Augen.
»Götter«, betete sie, »ihr habt mir Khal Drogo genommen, der meine Sonne, meine Sterne war. Ihr habt mir unseren tapferen Sohn genommen, ehe er das erste Mal Atem holen konnte. Ihr habt genug Blut von mir bekommen. Helft mir jetzt, ich flehe euch an. Gebt mir die Weisheit, den Pfad zu erkennen, der vor mir liegt, und die Kraft zu tun, was ich tun muss, um meine Kinder zu schützen.«
Die Götter antworteten nicht. Als Daenerys die Augen wieder aufschlug, sagte sie,
»Ich kann nicht gegen zwei Feinde gleichzeitig kämpfen, den innerhalb der Mauern und den davor. Wenn ich Meereen halten will, muss ich die Stadt hinter mich bringen, die ganze Stadt. Ich brauche...«
Sie konnte es nicht aussprechen.
»Euer Gnaden?«
hakte Ser Barristan sanft nach.
»Eine Königin gehört nicht sich selbst, sondern ihrem Volk.
Ich brauche Hitzta Zolorak«,